Aber es ist gut, ich bin heute Morgen mit unglaublichen Nackenverspannungen aufgewacht und seit ich hier vorne getanzt habe, sind die weg. Das ist doch schon mal gut. Also ich muss noch ein bisschen nach Luft holen. Es ist schon fast Tradition geworden hier in der CGS, zumindest seit diesem Jahr. Peter hatte eins aus seinem Griechenlandurlaub dabei, Christina hatte eins aus Benin dabei und ich habe natürlich auch eins dabei. Ein Bild von einem Baum mit tiefen Wurzeln. Also das passiert, wenn du deine Regenrinne nicht regelmäßig sauber machst. Also könnt ihr euch, erste Predigtnotiz, könnt ihr euch aufschreiben, direkt so mal wieder zu Hause die Dachrinne sauber machen. Wir zeigen diese Bilder von Bäumen mit tiefen Wurzeln, weil das so das Überthema sein wird und ist über das nächste halbe Jahr, das uns beschäftigen soll. Also tiefe Wurzeln, starker Glaube. Und Tim hat es in seiner letzten Predigt schon einleitend gesagt, dass es eigentlich genau das ist, was er vermutet, dass die meisten von euch sich sowieso schon wünschen. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, ich kann es tatsächlich bestätigen, ich möchte gerne so einen starken Glauben haben. So einen starken Glauben haben, der, wenn ein Sturm des Lebens kommt, irgendwie eine Situation, herausfordernde Situationen kommen, ich so tiefe Wurzeln habe und so fest gegründet bin in Gott, dass es mich nicht gleich umweht. Und Tim hat uns ein Versprechen gegeben in dieser Predigt. Vielleicht erinnert euch dran, ich habe es euch aber auch mitgebracht. Ich zitiere ihn hier wortwörtlich, habe nur einen Satz geändert, weil er den, glaube ich, falsch gesagt hat. Aber er ist jetzt nicht da, kann er nicht sagen. So, da hat er Folgendes gesagt. Und ich kann dir jetzt eine Zusage geben, eine Sache, von der ich wirklich ganz, ganz sicher bin. Wenn du dich darauf einlässt, wenn du sagst, das möchte ich, ich möchte tiefe Wurzeln haben, ich möchte kräftige Wurzeln haben, dann lässt Gott sich nicht lumpen. Dann nimmt Jesus dich mit auf den Weg und du darfst es erleben, dass diese tiefen Wurzeln dazu führen, dass ein starker Baum, Lebensbaum, Glaubensbaum erwächst, der nicht mal eben umgeweht wird. Und heute in der Predigt möchte ich auf ein Wort hinaus, was Tim in dieser Predigt hier in diesem Zitat genutzt hat. Und ich glaube, dass dieses Wort sehr, sehr große Bedeutung hat für Gott. Tim hat es ebenfalls schon als wichtig markiert. Er sagt es nämlich direkt dreimal hintereinander. Möchte. Ich möchte, ich möchte, ich möchte. Also Tim benutzt das Wort möchte, weil er ist halt ein sehr freundlicher Mensch und sehr umsichtiger Mensch. Und der Urinstinkt, der noch so in den Kindern zum Vorschein kommt, der würde ja eher schreien, ich will, ich will, ich will. Und ich stelle mal die etwas provokante These auf, dass Gott genau das von uns will. Dass wir wie ein Kind Gottes eben, zu ihm kommen und ungezügelt, unbeherrscht, ungehemmt schreien, ich will, ich will, ich will. Ich will, ich will, ich will. Dass wir Gott so richtig auf die Nerven gehen. Wie ein Kind, das an der Supermarktkasse den Lutscher haben will und schreit, als würde es ums sein Überleben gehen. Und deshalb habe ich dieser Predigt den Titel gegeben, Dreistigkeit siegt. Das passt ja auch zu diesem Baum hier. Also nutzt er schamlos aus, dass der Besitzer da 2 Jahre vergessen hat, seine Dachrinne zu reinigen und nimmt gleich das ganze Dach in Beschlag. Und ich glaube, Gott wünscht sich, dass wir ebenfalls so dreist durchs Leben gehen. Nicht im Umgang mit Menschen oder dem Finanzamt, da möchte ich bitte nicht missverstanden werden, ich werde ab und zu missverstanden in meinen Predigten, aber beim Umgang mit Menschen, da soll die Frucht des Geistes immer größer werden, die da ist. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Also im Umgang mit Menschen, auch im Umgang mit dem Finanzamt von mir aus, ist das hier sehr, sehr wichtig und die höchste Maxime für unser Leben. Aber ich glaube, vor Gott sollen wir tatsächlich die Selbstbeherrschung aufgeben. Und vielleicht sogar die Sanftmut. War ich mir so eine steile These? Dreistigkeit hat ja für erstmal sehr viele Leute einen sehr negativen Beigeschmack. Und es klingt erstmal wie das Gegenteil von Ehrfurcht. Und Ehrfurcht ist ja eigentlich eine Haltung, die sehr gut ist, wenn man zu Gott kommt und vor Gott kommt, vor diesen heiligen Herrn. Und damit ihr versteht, was sich mit Dreistigkeit siegt, mit Dreistsein meine, habe ich euch 3 kurze Geschichten mitgebracht, die hoffentlich verständlich machen, was ich damit meine. In allen 3 Geschichten geht es um Menschen, die sehr, sehr gut mit Gott befreundet sind und zu ihm beten. Also die erste, eine Frau hat einen Lebenstraum. Also sie hat viele Lebensträume, aber einer ihrer Lebensträume ist, das hat sie sich schon als Kind immer gefragt, wenn sie mit ihren Eltern im Urlaub war, warum darf ich nicht hier wohnen, wo wir immer in Urlaub hinfahren? Warum muss ich da irgendwo in Deutschland, wo es immer regnet, wo es hässlich ist, warum muss ich da wohnen und immer nur zum Urlaub? Und hier wohnen doch so viele Leute in schönen Häusern, wo viel Sonne ist, irgendwo am Strand, am Meer, irgendwie sowas. Warum kann ich nicht da wohnen? Und sie hat sich das gewünscht. Und so kommt sie eines Tages, als sie groß ist, mit diesem wichtigen und dringenden Anliegen vor Gott und betet zu ihm wie folgt. Jetzt ihr Gebet. Gott, ich will an einem schönen Ort wohnen. Und ich stelle mir das Ganze so vor, muss ich jetzt ablesen, weil es sind so viele Details und so viele Punkte. Es soll wenig regnen, also ganz viel Sonne scheinen. Dann entweder am Meer, aber auf jeden Fall ganz viel Wasser soll es haben, also irgendwie vielleicht Flüsse oder Seen ganz viel. Da möchte ich wohnen. Und es soll in dieser Stadt richtig viele schöne alte Häuser geben. Und ich möchte natürlich auch in so einem richtig schönen alten Haus leben. Sanierte Altbauwohnung, das kann ich mir gut vorstellen. Und die Wohnung soll natürlich nicht irgendwie direkt in der Innenstadt sein, sondern so wirklich schön ruhig gelegen, ganz viel Grün drumherum. Am besten natürlich noch einen Garten, das wäre perfekt. Ich will da wohnen, wo andere Menschen Urlaub machen und, warum auch immer, hat sie sich's gewünscht, es soll bitte Ostdeutschland sein. Ich habe zwar keine Ahnung, betet sie, ob es diesen Ort wirklich gibt, vor allem für mich als Studentin ohne Geld, aber ich will das haben. Amen. Das war ihr Gebet. Aus meiner Sicht ein ganz schön dreistes Gebet. Also gibt es nichts Wichtigeres, wofür man beten könnte, irgendwie für Frieden in Syrien oder so. Aber sie betet völlig egoistisch, einfach nur das, was sie gerne hätte. In allen möglichen Details. Aber urteilt nicht zu schnell über diese Frau, denn diese Frau ist sehr, sehr gut mit Gott befreundet. Und sie kennt Gott und sie weiß, wie Gott ist. Ein halbes Jahr später, erhört Gott ihr Gebet. Und zwar jedes Detail. Wirklich jedes. Ich übertreibe es nicht. Ein halbes Jahr später wohnt sie, obwohl sie kaum Geld hat, als arme Studentin, in einer schönen, sanierten Altbauwohnung. Ganz ruhige Lage. Alle Fenster dieser Wohnung geben den Blick frei auf einen großen, wunderschönen Park. Kein Haus vor ihrer Sicht, alles schön grün. Hinten im Garten eine Grillstelle. Die ostdeutsche Stadt, die wurde kaum zerbombt. Sie ist übersät mit schönen Straßen, mit alten Häusern, ganz vielen Parks und Schlössern. Es ist die wasserreichste Großstadt Deutschlands. Ganz viele Seen, Kanäle und Flüsse. Du kannst die ganze Stadt sogar einmal mit dem Kanu umrunden. Da ist so viel Wasser, das ist unglaublich. Und aufgrund einer geografischen Besonderheit hat diese Stadt in Ostdeutschland die gleiche Niederschlagsquote wie Barcelona. Gefühlt regnet es dann nur an 5 Tagen im Jahr. Und diese Frau war tatsächlich im Familienurlaub mit ihren Eltern schon einmal in dieser Stadt als Jugendliche und hat sich damals, da erinnerte sie sich dann daran, diese Gedanken gemacht, boah, hier würde ich mal gerne leben und studieren. Jedes Detail hat er erfüllt. Und Gott toppt ihre Bitten auch noch und schenkt ihr obendrauf noch die schönste Katze der Welt. Ein ebenfalls lang gehegter Traum von ihr. Die Frau, die das erlebt hat, ist übrigens meine Frau. Und ich würde es nicht glauben, wenn ich es nicht selbst erlebt hätte. Und ich habe beim Erzählen wirklich kein einziges Mal übertrieben, verspreche ich euch. Das war in Potsdam. Die zweite Geschichte, die handelt von meiner besten Freundin auf der Bibelschule. Die wollte nach Mazedonien fliegen, hatte kein Geld oder sehr, sehr wenig Geld und sie ist ebenfalls sehr, sehr dick mit Gott befreundet gewesen oder immer noch. Also betet sie natürlich, dass sie sehr, sehr günstige Flugtickets bekommt. Sie geht ins Reisebüro und fragt nach den günstigsten Flugtickets nach Mazedonien. Und die Reisefachfrau, die sucht eine Weile in ihrem Computer und ist dann ganz überrascht, dass sie tatsächlich phänomenal günstige Tickets findet. Und sie sagt, boah, ich kann Ihnen sofort buchen, die sind so günstig kriegen Sie es nie wieder. Das waren wirklich günstige Tickets. Und der normale Christ, also so wie ich, der hätte jetzt ein Dankgebet an Gott gerichtet. Aber nicht so meine Freundin. Sie bedankt sich nicht bei Gott, sondern sie betet innerlich Jesus, das kannst du besser. Und in diesem Moment schaut die Reisefachangestellte auf ihren Computer und ist ganz aus dem Häuschen. Warten Sie. Die Preise haben sich gerade aktualisiert, sie sind nochmal um einiges günstiger geworden. Völlig aus dem Häuschen gewesen, diese Frau. Das meine ich mit Dreistigkeit siegt. Aber jetzt, um mal zu einer biblischen Geschichte zu kommen, wenn du dachtest, okay, das war jetzt schon dreist, sowas zu beten, dann habe ich jetzt für euch den King of Dreistigkeit. Der King of Dreistigkeit war tatsächlich ein King, es war König David von Israel. David, so viel sollte man über ihn wissen, es war ein sehr, sehr gottesfürchtiger König. Er wurde von Gott selbst durch den Propheten zum König gesalbt und er hat richtig viel mit Gott erlebt. Vielleicht kennen von euch manche die Geschichte, wo er gegen Goliath siegt. Er wird von Saul, von dem amtierenden König, verfolgt und erlebt da ganz viel, wie Gott ihn immer wieder rettet und wie Gott ganz nah ist in diesen schlimmen Verfolgungssituationen. Und er hat viele seiner Gebete in Form von Psalmen, das sind Lieder, in der Bibel aufgeschrieben. Und daraus geht hervor, dass er eine wirklich sehr, sehr vertraute Beziehung zu Gott hatte. David wird in der Bibel tatsächlich als ein Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet. So, und jetzt kommt es zu dieser delikaten Geschichte. Manche von euch werden sie kennen, die so gar nicht zu solch einem ehrenhaften König passt. David läuft eines Abends auf dem Dach seines Palastes spazieren und sieht weiter unten in der Stadt eine sehr schöne Frau, Bathseba, sieht ihr beim Baden zu, zufällig, aber er findet sie so schön und so erotisch, dass er nicht anders kann, als sie umgehend zu sich in den Palast zu holen und mit ihr zu schlafen. Das ist erstmal nichts Ungewöhnliches für einen König damals. Er hat sich schon viele schöne Mädchen zur Frau genommen. Und das Problem ist aber hier bei dieser Geschichte, dass diese Frau, Bathseba, bereits verheiratet war. Und damit ist diese Tat Ehebruch, auf den damals die Todesstrafe steht. So stand es in dem Gesetz, das dieser Gott, mit dem er so gut befreundet war, selbst durch Mose erlassen hatte. David sieht seinen Fehler aber nicht ein, sondern er versucht, ihn direkt zu vertuschen. Aber das wird schwieriger, weil Bathseba ist in dieser Nacht schwanger geworden. Von ihm. Es konnte nur von ihm sein, weil Uriah, ihr Mann, an der Kriegsfront war, seit Wochen, seit Monaten. Das Baby konnte nicht von ihm sein. Jetzt war es also schwieriger, das Ganze zu vertuschen, aber David versucht es und holt diesen Mann, ihren Mann, Uriah, von der Kriegsfront nach Hause. Und er holt ihn in seinen Palast und sagt, hey, unter irgendeinem Vorwand und sagt dann, hey, du kannst ja jetzt nach Hause gehen zu deiner Frau, ruh dich mal schön aus in ihren Armen, genieß diese freie Woche, die du jetzt hier hast. Aber dieser Plan, diesen Mann um die Ecke zu bringen, beziehungsweise ihm das Kind unterzujubeln, geht schief. Pech für David, Uriah ist so loyal zu seinen Kameraden, dass er nicht nach Hause geht, sondern vor den Toren des Palastes schläft. Pech für David und Pech für Uriah, weil König David zieht jetzt alle Register und überlegt sich einen Plan, wie er Uriah umbringen kann. Und er lässt ihn umbringen. Er lässt ihn schön unauffällig verschwinden, dass es auch nicht auf ihn zurückfällt. Und nach dem Tod Urias nimmt er dann Bathseba zur Frau und gibt das Kind als Frühgeburt aus. Das ist nicht nur unehrenhaft und feige, das sind auch noch gleich zwei Verbrechen, auf die die Todesstrafe stehen. Ehebruch und Mord. Erst glaubt David, dass er damit durchkommt, aber dann schickt Gott den Propheten Nathan zu David, der ihn dieser üblen Sache überführt. Und jetzt, wo er es wirklich nicht mehr leugnen kann, sieht er es ein. Da bekennt er seine Schuld, zumindest vor Gott. Er schreibt Gott ein Gebet, was wir heute im Psalm 51 finden. Und ich habe es euch mitgebracht, was er betet und ich finde es ziemlich, ziemlich krass. Hört euch das mal an. Er betet da, sei mir gnädig, o Gott, du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus, wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Also das muss man sich mal vorstellen. Ja? David, okay, es belastet ihn, seine Schuld, das kommt im weiteren Verlauf des Psalms noch raus. Er bereut es wirklich und seine Schuld, die macht ihn auch irgendwie fertig. Er kommt damit nicht gut klar, als er es erkennt. Aber er sagt, er hat die volle Strafe dafür verdient. Es gibt keinerlei mildernde Umstände. Ja, er hat Ehebruch begangen in vollem Bewusstsein und er hat in vollem Bewusstsein einen Menschen umgebracht. Da gibt es nichts schön zu reden, aus der Sache kommt er nicht mehr raus. Und dann haut er hier sowas raus. Er bittet Gott, seine Vergehen einfach auszulöschen. Einfach mal hier rausstreichen. Er will wieder schuldlos sein. Ist das nicht die Mutter aller Dreistigkeit? Also stell dir mal hier in Deutschland Düsseldorf vor unserem Landgericht einen Vergewaltiger und Mörder vor. Der sagt dem Richter, ja, ich bekenne mich schuldig in allen Punkten und es tut mir auch wirklich leid, aber jetzt können Sie es bitte einfach aus meiner Akte streichen. Gefängnis ist nicht so meins. Das macht David hier. Das ist absolut dreist, Gott einfach so um die Auslöschung seiner ganzen Schuld zu beten. Aber in diesem Psalm kommt es noch krasser. Pass auf, David betet weiter. Lass mich wieder etwas Wohltuendes hören und Freude erleben, damit ich aufblühe, nachdem du mich so zerschlagen hast. Schau nicht weiter auf die Sünden, die ich begangen habe, sondern lösche meine ganze Schuld aus. Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Also wenn die Bitte um die Auslöschung der Schuld die Mutter aller Dreistigkeit ist, dann ist das ja die Uroma aller Dreistigkeit. Es reicht David nicht, um die Auslöschung seiner Schuld zu bitten. Nein, jetzt will er auch wieder Freude erleben. Das belastet, das fühlt sich nicht gut an, so Schuld zu haben. Er möchte wieder Freude erleben, er möchte, dass sein Leben wieder schön wird. Ja, er möchte sich da nicht so runterziehen lassen. Er will wieder was Wohltuendes hören, er will wieder aufblühen. David will nahe bei Gott sein und Gott soll seinen Heiligen Geist nicht von ihm nehmen. Wie um alles in der Welt bringt das fertig, nachdem er einen Ehebruch und Mord begangen hat, in dieser Situation sowas zu beten? Wie bringt er das fertig? Ich glaube, die Antwort ist, weil er tiefe Wurzeln und einen starken Glauben hat. Wer Gott kennt, wer seine Wurzeln tief in Gott hat und weiß, was es bedeutet, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, der Gott gut kennt, der weiß, wir können Gott gar nicht um irgendetwas bitten, das zu groß wäre oder zu unverschämt wäre. Weil mit Jesus hat Gott uns schon das Beste und das Größte gegeben, sich selbst. Alisa kann, wo sitzt sie? Für die perfekte Wohnung, meine Frau, sie kann für diese perfekte Wohnung an dem perfekten Ort beten. Und Jesus sagt, ja klar, ich habe mein Leben für dich gegeben. Ich habe mein Leben für dich gegeben. Das ist so ein Klacks, dir jetzt eine Wohnung an einem schönen Ort zu geben. Ist so, klar kannst du es haben. Ist doch nicht. Und König David kann Gott um die Auslöschung seiner Schuld und um neue Freude anpumpen, weil er weiß, dass Gottes Gnade größer ist, als alle seine Vergehen es sein könnten. Genau dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Und Gott löscht die Sünde von David nicht einfach nur aus. Nein, er zeigt seine Gerechtigkeit darin, dass er sagt, das ist wirklich nicht okay, das ist Sünde und das muss bezahlt werden. Dieser Ehebruch und dieser Mord, ich kann ihn nicht einfach auslöschen, aber was ich mache, ich nehme die Schuld selbst auf mich. Ich sterbe für dich am Kreuz, auf meinen Nacken, auf meinen Deckel nehme ich das Ganze. Und er stirbt für Davids Sünde am Kreuz und auch für unsere. Diese drei Geschichten zeigen, dass wir uns bei Gott wohl so einiges rausnehmen können. Mehr rausnehmen können, als ich es mich manchmal in meinen Gebeten traue. Und wenn du Hunger hast nach mehr, wenn du so ein starken Glauben haben möchtest, so tiefe Wurzeln Gott haben möchtest, wenn du Gott so erleben möchtest, wie diese drei Geschichten, wie diese drei, zwei Frauen und David es erlebt haben, wenn du Vergebung willst für dein Leben, wenn du den Lebenstraum, den du hast, verwirklicht sehen willst, wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt sein willst, dann bleib nicht auf deinem Stuhl sitzen. Also jetzt bleib schon sitzen, aber bleib nicht cool. Bleib nicht cool und ja, ich bin ja bescheiden. Bleib nicht selbstbeherrscht. Bleib nicht erwachsen. Bleib nicht bescheiden. Gib dich nicht zufrieden, sondern nerv Gott so lange mit deiner Dreistigkeit, bis er dir das gibt. Und ich finde das einen super komischen Gedanken. Finde ich ganz komisch. Und Gott erhört auch nicht alle deine Wünsche, die du vorbringst. Aber der Grund, warum die meisten Bitten nicht erhört werden, ist nicht, weil Gott sagt nee, sondern ist, weil die meisten Bitten gar nicht ausgesprochen werden. Die werden gar nicht an Gott adressiert. Im Jakobusbrief heißt es tatsächlich, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und Jesus fordert uns in gleich mehreren Gleichnissen dazu auf, Gott penetrant zu nerven. Penetrant und dreist in den Ohren zu legen. Ich habe es euch mitgebracht, Lukas 11, lesen wir einfach nur schnell, werde ich jetzt nicht groß auslegen. Weiter sagt Jesus zu seinen Jüngern, angenommen, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht sucht er ihn auf und sagt zu ihm, bitte leih mir doch drei Brote. Ein Freund von mir hat auf der Reise bei mir Halt gemacht und ich habe nichts, was ich ihm anbieten könnte. Und angenommen, der, den er um Brot bittet, ruft von drinnen, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder und ich sind längst im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Also muss man wissen, dass damals die Häuser nur einen Raum hatten und die Eltern haben mit den Kindern in einem Raum meistens geschlafen, wenn die jetzt nicht super reich waren. Und dann, wenn der aufgestanden wäre, hätte es natürlich irgendwie seine Kinder geweckt. Und Jesus weiter, ich sage euch, er wird es schließlich doch tun. Wenn nicht deshalb, weil der andere mit ihm befreundet ist, dann doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe lässt. Er wird aufstehen und ihm alles geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn wer sucht, wird finden, jeder, der bittet, empfängt, wer anklopft, dem wird geöffnet. Und dann noch das Gleichnis aus Lukas 18, ein paar Kapitel später. Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Deshalb erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihn, verhilf mir in der Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen, doch dann sagte er sich, ich fürchte zwar Gott nicht und was die Menschen denken, ist mir gleichgültig, aber diese Witwe ist mir so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will. Sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zur Verzweiflung. Der Herr fuhr fort, habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden? Ich muss von mir sagen, ich finde das wirklich komisch. Ich weiß nicht, ob es an meiner Prägung liegt, ob es an meiner Kultur, in der ich aufgewachsen bin, liegt oder an meiner Persönlichkeit, aber ich nerv nicht gern Leute. Das ist mir voll unangenehm. Leute zu nerven mit irgendwas, was ich will. Aber Gott scheint genau das von uns zu verlangen. Also anders kann ich diese Gleichnisse und die ganzen Bibelstellen nicht lesen. Dass wir ihn nerven. Das will er. Er will, dass wir ihn nerven. Und es zeugt sogar von tiefen Wurzeln und einem starken Glauben, Gott in aller Dreistigkeit zu nerven, bis er, keine Ahnung, bis ihm die Ohren glühen, bis er uns beschenkt. Und er sagt, er beschenkt uns. Aber wird der Menschensohn, das ist der letzte Satz, aber wird der Menschensohn, wenn er kommt auf der Erde, solch einen Glauben finden? Denn solch einen Glauben, das ist ein starker Glaube, so zu beten. Ich möchte euch eine Frage stellen. Was ist dein Grund? Also ich weiß meine Gründe, glaube ich, ziemlich gut, aber was ist dein Grund, warum du nicht penetrant, dreist und völlig nervend in Gottes Ohren liegst? Was ist dein Grund, warum du nicht jeden Sonntag zu dem Segnungsteam gehst, was wir hier im Lobpreis immer haben, und alle deine Bitten immer wieder vorbringst? Jeden Sonntag. Was ist dein Grund? Was ist dein Grund, warum du nicht die Ältesten der Gemeinde hier aufsuchst, so wie es im Jakobusbrief steht, wenn du schwer krank bist und für dich beten lässt? Was ist dein Grund, warum du nicht deine Gebetsanliegen, die du hast, an Peter weitergibst, den Leiter vom Mittwochsgebet hier, und wir beten jeden Mittwoch für deine Anliegen? Warum setzt du dich nicht heute nach dem Gottesdienst in dein Wohnzimmer auf die Knie, auf den Boden und schreist zu Gott? Der Hebräerbrief sagt es über Jesus' Gebetsleben. Habe ich euch auch mitgebracht. Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen vor den gebracht, den er aus dem Tod erretten konnte. Und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Und so soll auch die Gemeinde beten. Das ist Jesus als Vorbild, aber so soll auch die Gemeinde beten, sagt Paulus in Epheser. Betet alle Zeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen. Wir sollen flehen. Ich weiß nicht mal, wie das geht, flehen. Ich kenne niemanden, der schon mal gefleht hat vor meinen Augen. Ich weiß gar nicht, wie geht es? Wie geht zu Gott flehen? Das ist für mich, boah, das sind zu viele Emotionen. Ich bin lieber deutsch. Keine Ahnung. Vielleicht klingt, ich möchte überhaupt nichts vorwurfsvoll sein, ja? Ich tue es ja selber nicht. Aber es geht mir jetzt wirklich darum, einmal, dass wir uns einmal über diesen Grund Gedanken machen, warum wir es eigentlich nicht tun. Und ich glaube, es gibt viele mögliche Gründe dafür. Wahrscheinlich hat man auch immer irgendwie mehrere Gründe. Ich nenne einfach mal nur 4 Stück. Grund 1 könnte sein, du willst cool sein. Ja, also du willst dich nicht zum Affen machen. Nicht zu Hause vor deiner Familie. Da willst du dich auch nicht auf den Wohnzimmerboden setzen und irgendwie schreien zu Gott. Und erst recht nicht hier in der Gemeinde. Also jetzt so wirklich flehen, mit ganzen Emotionen zeigen und so deinem Gebet freien Lauf lassen, so, das ist nichts für dich. Da bist du lieber, ja, also so locker bleiben, cool bleiben. Das ist eher so deine Art. Könnte sein. Oder Grund 2, Bescheidenheit ist deine Zier. Also du bist gerne bescheiden. Und als Christ würde man sagen, vielleicht so demütig sein. Und in der Bibel steht es ja auch, allein an deiner Gnade will ich mir genügen lassen. Ja, und du bist zufrieden. Du bist zufrieden mit dir, wie es läuft, mit deinem Leben, mit deinem Glaubensleben, alles ist gut. Deine Anliegen, die sind ja nicht so wichtig. Also, du hast vielleicht schon ein paar Anliegen, aber das ist jetzt nicht so wichtig, dass du dich in der Schlange irgendwie dreist vordrängeln müsstest. Die anderen können ruhig vorgehen, die haben es bestimmt nötiger als du, dass Gott sich um sie kümmert. Du kriegst es auch irgendwie so hin. Grund 3, Bequemlichkeit. Also, es ist durchaus anstrengend, mit aller Beharrlichkeit alle Zeit zu wachen und zu flehen. Das kostet Zeit und Kraft. Ist so. Und Grund 4, vielleicht fühlst du dich unwürdig. Also Gott ist eigentlich viel zu erhaben. Ich kann ja nicht einfach so beten oder so dreist wie König David um Vergebung und dann sogar noch um Freude bitten. Nee, dazu fühlst du dich, nee, das passt einfach nicht. Das geht doch nicht. Das geht nicht. Du bist irgendwie zu schuldig oder so. So wie du bist, so was du getan hast, da hast du es nicht verdient, dich jetzt unbeschwert zu freuen. Das geht nicht. Du kannst es dir jetzt nicht gut gehen lassen. Du fühlst dich lieber weiterhin schlecht. Das passt besser zu dir. Und ich glaube, es ist Zeit, diese Gründe über Bord zu werfen. Tim hat gesagt, er ist sich ganz, ganz sicher, wenn du das willst, wenn du einen starken Glauben haben willst, einen Baum, der nicht gleich beim ersten Sturm umgeweht wird, dann lässt Gott sich nicht lumpen. Und diesen starken Glauben, den sehe ich bei meiner Frau und diesen starken Glauben sehe ich bei meiner Freundin von der Bibelschule. Und David vergleicht seinen Glauben, sein tiefes Vertrauen im Psalm 131 mit einem friedvoll schlummernden Baby. Er schreibt, nein, still und ruhig ist mein Herz, so wie ein sattes Kind im Arm der Mutter. Still wie ein solches Kind bin ich geworden. Das ist ein schönes Bild, oder? David hat Frieden und Ruhe in seinem Herz gefunden. Dieser Vergleich heißt aber auch, dass David zuvor, bevor er so ruhig und schön gestillt war, zu Gott geschrien hat, wie ein Baby zu Gott schreit oder ein Baby zu seiner Mutter schreit, wie ein hungriges Baby. Ein Baby, das nichts von Selbstbeherrschung weiß. Ein Baby, das nichts von Zurückhaltung weiß, von Erwachsensein weiß. Und Jesus sagt uns, wahrlich, ich sage euch, wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Ich bin zwar noch kein Vater, aber so viel habe ich schon mitbekommen. Wenn ein Kind etwas will, dann will es das auch. Also, ich habe es noch nie erlebt, Mama und Papa sagen zu dem Kind, nein, schau, das kannst du jetzt nicht haben. Und das Kind, was antwortet das Kind? So, ja, okay, Mami, das verstehe ich, ist gar kein Problem, vielleicht ein andermal, lass uns weitergehen. Ja, ich sehe schon, die Eltern schmelzen bei dieser Vorstellung dahin. Ja? In Wirklichkeit passiert nämlich Folgendes. Kann ich in jedem beliebigen Kaufhaus selbst beobachten. Die Mami sagt, nein, das kannst du jetzt nicht haben. Und das Kind des kleinen Gesichtes fängt an, rot anzulaufen. Die Augen verengen sich. Es reißt seinen Mund auf, schmerzverzerrt und fängt an zu schreien, als würde es um sein Überleben gehen. Das ist die gängige Reaktion, wenn es um was Süßes geht. Wenn es jetzt um ein ferngesteuertes Auto geht oder um eine Barbie, dann wirft das Kind sich auf den Boden, fängt an zu zappeln, zu strampeln mit den Beinen, mit den Armen, und wenn du es wegzerren willst, dann hält es sich am Regal fest. So. So, und jetzt nimm das, nimm dieses Bild und übertrage das auf deine Beziehung zu Gott. Auf deine Gottesbeziehung. Stell dir vor, du bummelst Seite an Seite mit Gott, du als Kind Gottes, mit deinem himmlischen Vater, durch ein Kaufhaus, durch ein geistliches Kaufhaus, ja? Und genau das ist das, was wir im nächsten halben Jahr vorhaben. Wir werden im nächsten halben Jahr viele Dinge hören, die uns einen tief verwurzelten, starken Glauben bringen können. Lauter gute Dinge in diesem Kaufhaus, die wir hören werden, Predigten darüber. Und wir werden diese Dinge auch an vielen Stellen sogar praktisch ausprobieren werden. Und die werden deinen Glauben stark machen. Wenn du das willst. Wenn du das so willst, wie ein Kind es will. Nicht mit erwachsener, cooler Zurückhaltung und Bescheidenheit. Ohne Selbstbeherrschung. Wenn du es so willst. Wenn du in aller kindlichen Dreistigkeit zu Gott kommst und sagst, ich will, ich will, ich will, ich will. Und er ist der gute Vater, der seinen Kindern gerne Gutes gibt. Das sagt er. Den Kindern gehört das Reich Gottes. Amen. Ah, da bin ich. Das ist ein Bild von mir tatsächlich, als ich klein war. Habe ich vergessen, euch zu zeigen. Okay, schade. Aber jetzt seht ihr es. Das bin ich, wie ich schreie und was haben will. Am Strand auf Norderney. Ich bete noch mit uns, oder? Komm, ich bete noch. Jesus, ich traue mich manchmal gar nicht, in meinen Gebeten so kackdreist zu sein und wirklich zu sagen, ich will, ich will, ich will. Aber ich möchte es lernen. Ich möchte lernen, wirklich zu flehen, wirklich meine Fassaden, meine erwachsenen Zurückhaltung und Bescheidenheit aufzugeben vor dir. Du kennst sowieso mein Herz, du weißt sowieso, was in mir drin ist. Und du weißt, dass ich nicht in jeder Situation irgendwie cool bin und der gelassene, lockere Typ bin. Und ich möchte es wirklich, ich möchte leidenschaftlich beten. Und Jesus, ich bitte das für diese Gemeinde, dass du in diesem nächsten halben Jahr, wenn du uns Dinge aus deinem geistlichen Kaufhaus hier, wenn wir vorbeilaufen und dass wir dann wirklich sagen, ich will das haben, Jesus, ich brauche das, ich brauche dich. Wir sind abhängig von dir, wie ein Kind abhängig ist von seinem Vater. Und das bekennen wir, Jesus. Wir sind abhängig von dir. Wir brauchen dich. Wir wollen dich. Wir wollen, Jesus. Danke, dass du so gerne gibst und so gut gibst. Viel besser als der Richter, viel besser als dieser Bittende, dieser Freund. Danke, Jesus. Amen.